Hat der Gemeinschaftsentzug eine biblische Grundlage? Im Rahmen der letzten eintägigen Königreichsschule für Versammlungsälteste ging es wieder einmal um das Thema Gemeinschaftsentzug und die Frage, woran ist die aufrichtige Reue eines Sünders zu erkennen? Und aufrichtige Reue ist ausschlaggebend dafür, ob ein Gemeinschaftsentzug ausgesprochen wird oder nicht. Anhand eines Videos mit einer fiktiven Spielszene einer Komiteeverhandlung wurde versucht, den ältesten Anhaltspunkte zu liefern, wie man vorzugehen hat, um die echte Reue des Sünders zu ermitteln. Ich war erschüttert über die scheinheilige Vorgehensweise der drei Ältesten, die in dieser Demonstration mit aufgesetzter Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft versuchten, auch den letzten Beweis herauszuholen, ob der Sünder wirklich bereut hat. Hier eine kurze Beschreibung der Situation in dieser Spielszene. Ein junger Bruder, etwa 20 Jahre alt, spricht aufgelöst und unter Tränen einen Ältesten an, er habe ihm etwas Ernstes mitzuteilen. Der angesprochene Älteste reagiert sofort den Vorschriften entsprechend und bittet einen zweiten Ältesten zu dieser Aussprache dazu. Denn er schlussfolgerte gleich messerscharf, hier geht es um das Bekennen einer Missetat und da ist es wichtig, gleich einen zweiten Zeugen dabei zu haben, denn der Missetäter könnte ja auf die Idee kommen, seine Missetat wieder zu leugnen. Der Sünder bekannte unter Tränen Hurerei mit einer weltlichen Frau begangen zu haben. Einmal habe er sexuellen Kontakt mit ihr gehabt und nun sei sie schwanger und wolle ihn heiraten. Er wurde von den Ältesten mit salbungsvollen Worten dafür gelobt, dass er seine Missetat bekennt und sie angesprochen habe, man wolle ihm nun helfen, mit Jehova wieder ins Reine zu kommen. Doch in der folgenden Komiteeverhandlung ging es dann zur Sache. Mit geschickten Fragen und Schlussfolgerungen hatten sie ihm bewiesen, dass es sehr unwahrscheinlich sei, nach einem einmaligen sexuellen Kontakt schwanger zu werden, ergo müsse er öfter mit ihr Kontakt gehabt haben, was er dann auch zögernd einräumte. Damit lieferte er schon den ersten Anhaltspunkt dafür, dass er es mit seiner Reue nicht ehrlich meinen konnte, da er die ganze Wahrheit nicht sofort geoffenbart habe. Ein weiterer Minuspunkt ergab sich aus seiner Antwort auf die Frage, was meinst du, wen du durch deine Sünde zutiefst verletzt hast? Seine Antwort, meinen Vater. Auf die Nachfrage, wen noch, sagte er, meine Mutter. Die erwartete Antwort aber wäre gewesen, Jehova. Man warf ihm vor, dass er seine Sünde vor Jehova noch nicht richtig bekannt habe. Ein weiterer Beweis dafür, dass er keine aufrichtige Reue zeige. Im weiteren Verlauf der Spielszene wurde dann für das Komitee klar, dass es ihm nur darum ging, einen Gemeinschaftsentzug zu verhindern. Auch habe er seine Sünde nur deswegen bekannt, weil ihm klar war, dass sie durch die Schwangerschaft ohnehin offenbar geworden wäre. Zudem wurde ihm unterstellt, er habe seine Sünde nur aus Angst vor den Folgen eines Gemeinschaftsentzugs und der daraus folgenden Enttäuschung seiner Eltern gestanden, nicht aber, weil er seine Tat vor Jehova aufrichtig bereute. Für zwei Glieder des Komitees stand sofort fest, dass es hier nur einen Gemeinschaftsentzug geben konnte. Als ein älterer Bruder des Komitees auf die Möglichkeit der Barmherzigkeit verwies, wurde er von den anderen beiden biblisch belehrt und schloss sich dann dem Urteil der Mehrheit für den Gemeinschaftsentzug wegen fehlender aufrichtiger Reue an. Soweit die Zusammenfassung dieses Lehrvideos des treuen und verständigen Sklaven. Ich kann nur jedem Zeugen Jehovas, der eine Sünde begangen hat, empfehlen, diese ihn belastende Tat im Gebet seinem Schöpfer zu bekennen, sich aber nicht dem Urteil solcher Richter auszusetzen. Verlassen wir uns lieber auf das Urteil Gottes, der das gesamte Gericht seinem Sohn übertragen hat. Es ist nicht die Aufgabe der Ältesten zu beurteilen, ob der Sünder nach ihrer Einschätzung in Verbindung mit echter Reue wirklich alles tut und die Trauer über seine Handlungen nicht etwa nur gespielt ist. Dies zu beurteilen, müssen wir Jehova überlassen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, uns die Sünde zu vergeben und uns von aller Ungerechtigkeit zu reinigen. 1. Jehova 1,9 Neue Welt. Mit diesem Beitrag möchte ich den Komiteebrüdern, die sich für solche Handlungen hergeben, nicht unterstellen, aus falschen Beweggründen zu handeln. Sie sind zutiefst überzeugt, die Reinheit der Versammlung aufrechterhalten zu müssen, so wie man es ihnen beigebracht hat. Ich verweise hier lediglich auf das unbiblische Verfahrenssystem der WTG und halte den ausführenden Brüdern dieser Verfahrensweisen vor, dass sie sich in der Regel nicht bemühen, solche Vorgehensweisen kritisch zu beurteilen. Sie beteiligen sich an Fehlentscheidungen, deren Folgen sie weder abschätzen noch rückgängig machen können. Daher sollte man von solchen Menschen nie eine korrekte Verfahrensweise oder Handhabung von Rechtsangelegenheiten innerhalb der Organisation erwarten. Bezeichnweise spricht die Organisation in diesem Zusammenhang von Rechtsangelegenheiten, nicht von Barmherzigkeitsangelegenheiten, wo Menschen im Geiste der Barmherzigkeit Christi liebevolle Anleitung zuteil wird. Das Ziel solcher Vorgehensweisen hat Bruder Martin hier bei Bruderinfo in einem Kommentar sehr schön beschrieben. Zitat Anfang: Etwas, was viele noch nicht begriffen haben, ist Folgendes. Es gibt ein bemerkenswertes System in der Organisation. Einerseits wird ein gigantisches Predigtwerk forciert, in dem Menschen eingesammelt werden. Zurzeit vermehrt in Osteuropa, Afrika und Asien, wie auch bei den anderen nominellen Kirchen. Doch es gibt auch ein gigantisches System der Auslese, um nicht zu sagen der Entsorgung von Personen aus der Organisation. Als besondere Motivation für alle werden nur die Täuflinge öffentlich präsentiert. Ausgeschlossene dagegen werden nur im kleinen Kreis der örtlichen Versammlungen bekannt gegeben. Doch nach dem Ausschluss beginnt das große Schweigen und niemand redet mehr mit oder über diese Kandidaten. Damit ist ein Ausgeschlossener für die Versammlung gestorben. Diese Schlachtung der Schafe findet meist in den Räumen der Königreichssäle in geheimen Abstimmungssitzungen der Rechtskomitees statt und der Vorgang wird dann in den Akten der WTG aufbewahrt. Was übrig bleibt, ist eine sogenannte Elite von absolut organisationstreuen Zeugen Jehovas. In den Augen der WTG besitzt man mit diesen Personen die beste Schlagkraft, alles andere wirke nur wie eine Bremse und man denkt, sie beschmutzen die Kirchenorganisation. Deshalb werden viele, ja die meisten auch nicht wegen mangelnder Reue ausgeschlossen, sondern weil man auf den äußeren Ruf bedacht ist. Bei uns gibt es keine Probleme. Es ist also eine der größten WTG-Lügen, es würden nur Menschen ausgeschlossen, die nicht bereuten. In Wahrheit ist das aber nur eine kleine Minderheit. Zitat Ende. Ist das Verfahren eines Gemeinschaftsentzuges biblisch zu begründen? Die nachfolgenden Gedanken sind zusammengefasst aus dem Aufsatz von Frank Bruder, das Kontakt- und Grußverbot bei Zeugen Jehovas nach einem Gemeinschaftsentzug. Das Wort Gemeinschaftsentzug kommt im Neuen Testament nicht vor, wohl aber das Verb ausschließen, zum Beispiel aus der Synagoge, Johannes 12, 42, 16, 2. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an Jesus, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden, Johannes 12, 42, und auch in Galater 4, 17, Sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch von meiner Verkündigung ausschließen, damit ihr um sie eifert. Galater 4,17 Konkordantes Neues Testament. Das Ausschließen aus einer Gemeinde wurde zwar von den Pharisäern der Juden praktiziert, aber selbst die gingen in ihrer Ausschlusspraxis nicht so weit wie Jehovas Zeugen in der Neuzeit mit ihrem totalen Kontaktverbot. Diese Art des Ausschlusses ist in den ganzen christlichen Schriften nicht zu finden. Und die von der WTG angeführten biblischen Beweise entspringen einer willkürlichen Auslegung, wie wir es besonders in einem späteren Artikel noch belegen werden. Erst auf dem Konzil zu Nicäa, als auch der arianische Streit um das Wesen Christi ausgetragen wurde und der Boden für die zum christlichen Glaubensbekenntnis erhobene Trinitätslehre bereitet wurde, ist sowohl von Ausgeschlossenen als auch von Wiederaufnahmeverfahren in Verbindung mit der Christenversammlung oder der Kirche die Rede. Damit steht der Gemeinschaftsentzug bei Zeugen Jehovas vom Wortbegriff her in dieser Tradition. Gemeinschaft ist die Wiedergabe des lateinischen Begriffs Communio, bekannt vom Sakrament der Kommunion in der katholischen Kirche. Es entspricht dem griechischen Koinonia und kommt im Neuen Testament zum Beispiel in APG 2,42 und im 1. Korinther 1,9 im Sinne der Teilnahme oder Teilhabe vor. Das Präfix ex, welches unter anderem in ex communio steckt, ist uns auch aus den Verbindungen Ex-Frau, Ex-Kanzler bekannt und lässt erkennen, dass es sich um eine Person handelt, die früher einmal eine bestimmte Stellung oder einen Status innehatte. Dementsprechend bezieht sich Excommunio auf die Teilnahme oder Teilhabe von besonderen Stellungen oder Vorrechten innerhalb der Gemeinde, von welchen man ausgeschlossen wird, nicht aber für einen Ausschluss aus der christlichen Gemeinde, verbunden mit einem totalen Kontaktverbot. Im Griechischen steht es im Neuen Testament nur als Verb, wie zum Beispiel in Galater 4,17, sie wollen euch doch nur ausschließen, Ekklesiai, Zürcher Bibel. Der griechische Präfix ek entspricht hier dem lateinischen ex. Schon hier wird der Unterschied zwischen ekklesiai und excommunio klar, wenn man erkennt, dass mit dem ersten Ausdruck der Ausschluss von der Teilnahme, mit dem zweiten aber der Ausschluss aus der Gemeinde gemeint ist. Um es einfach auszudrücken, in den christlichen Schriften unterscheidet man zwischen einem Ausschluss von der Teilnahme an bestimmten Vorrechten und dem Ausschluss aus der Gemeinschaft der Versammlung. Es sei aber hier noch einmal daran erinnert, dass der Begriff Gemeinschaftsentzug als Substantiv in der Bibel nicht vorkommt. Um diese Aussage in seiner ganzen Komplexität zu verstehen und nachzuvollziehen, wird empfohlen, den oben angeführten Aufsatz von Frank Bruder, Kapitel 2, Seite 4 zu lesen. Der Unterschied zwischen Exkommunikation und Gemeinschaftsentzug. Bei der Betrachtung des vorliegenden Artikels möge der Leser berücksichtigen, dass der Gemeinschaftsentzug nicht mit der Exkommunikation in der katholischen Kirche vergleichbar ist. Zitat: Im Rechtsgutachten über das Bestehen eines Rechtsanspruchs der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas in Deutschland auf Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts differenziert der Rechtsprofessor Dr. Christoph Link am Lehrstuhl für Staats-, Verwaltungs- und Kirchenrecht an der Universität Erlangen zwischen beiden Begriffen sehr genau. Er schreibt, Zitat: Das zentrale Disziplinierungsinstrument der Zeugen Jehovas bildet insoweit der sogenannte Gemeinschaftsentzug. Er ist nicht mit der Exkommunikation in der katholischen Kirche gemäß Kanonika 1331 CIC 8 1983 vergleichbar, ja, geht weit über die kirchenrechtlichen Folgen selbst des mittelalterlichen großen Banns hinaus. In dem Werk Reallexikon für Antike und Christentum wird Exkommunikation erklärt als Kirchenstrafe im Ursinn des Wortes. Die Kanonistik definiert sie heute als die strafweise erfolgende einstweilige Ausstoßung eines Kirchengliedes aus der Gemeinschaft der Gläubigen. Wenn nun Koinonia vom eigentlichen Wortsinn her die Teilnahme oder Teilhabe an etwas bedeutet, dann muss gefragt werden, worin die Teilnahme besteht. In der römisch-katholischen Kirche geht es um die Teilnahme an kirchlichen Aktivitäten. Dazu gehören unter anderem die Eucharistie, also das Abendmahl, der Empfang der Sakramente und die Teilhabe und Teilnahme am Leib und Blut Jesu Christi. Vergleiche 2 KO 13,13. Gemeinschaft im Heiligen Geist. Exkommunikation ist ein ganzes Bündel von kirchlichen Strafmaßnahmen, bestehend aus Einschränkung innerhalb der Kirchenmitgliedschaft, so Josef Ratzinger in seinem Buch Salz der Erde, 13. Beim Ausschluss von der Teilnahme ist in der Regel das Teilnahmeverbot an der Eucharistie, also dem Abendmahl, gemeint. Somit ist es nur konsequent, wenn dies nicht den Ausschluss aus der Kirche selbst einschließt, sondern den Entzug aktiver Mitgliedschaftsrechte. Exkommunikation ist somit nur in diesem Sinne Ausschluss aus der Gemeinschaft der Gläubigen, besonders vom Empfang der Sakramente, aber nicht aus der Kirche. Zitat Ende. Diese Art des Ausschlusses wird auch in der orthodoxen und evangelischen Kirche sowie im Judentum praktiziert. Diese Exkommunikation wird von den Kirchen jedoch nur unter sehr engen Voraussetzungen ausgeübt. Wie eng der Rahmen ist, wird im Werk RGG 4 ausführlich beschrieben. Hier tritt der Unterschied zwischen dem unqualifizierten Versammlungsausschluss in Verbindung mit dem Kontaktverbot der Zeugen Jehovas und dem maßvollen Umgang mit der Exkommunikation in anderen christlichen oder religiösen Organisationen deutlich hervor. In der Exkommunikation darf weder die Taufe zurückgenommen noch gar eine kirchlich verhängte Trennung von Gott gesehen werden. Es sei denn, der Unglaube und die Verherrlichung der Sünde hätten einen Menschen von sich aus bereits von Gott entfernt. Die maßvolle, mit äußerster Vorsicht gehandhabte Praxis der Exkommunikation in der katholischen und evangelischen Kirche verdeutlicht, wie sehr doch die Regelung des Gemeinschaftsentzugs bei Zeugen Jehovas einer Keule gleicht. So versteht man auch, weshalb es in anderen Kirchen kaum Exkommunikationen gibt, bei den Zeugen Jehovas dagegen praktisch täglich Gemeinschaftsentzüge verhängt werden. Der einfache Zeuge kann kaum erahnen, wie oft diese Sanktion des Gemeinschaftsentzugs durchgeführt wird. Die Häufigkeit solcher Maßregelungen kann nicht mehr als normal und angemessen betrachtet werden. Den meisten Ausschlüssen aus der Versammlung der Zeugen Jehovas liegen sexuelle Verfehlungen oder Abtrünnigkeit zugrunde. Es scheint gerade so, als wollten die Zeugen Jehovas das Kunststück fertigbringen, auf diesem Wege eine sündenfreie, reine Versammlung zu erreichen. Eine solche Kirche muss zwangsläufig den Verdacht des Purismus auf sich ziehen. Purismus meint hier das Streben nach sittlicher, vollkommener Reinheit, nicht des Menschen innerhalb der Organisation, sondern der Reinheit der Organisation selbst. Die Organisation rein erhalten ist im Sprachgebrauch eines Zeugen Jehovas allgegenwärtig. Man muss zu der Überzeugung gelangen, dass es nur um die Reinheit der Organisation geht, nicht um den Menschen. Vor diesem Hintergrund versteht man auch die Vertuschungsversuche in Verbindung mit den Missbrauchsfällen von Kindern. Vom christlichen Standpunkt her betrachtet, muss man sich grundsätzlich fragen, inwieweit es in einer Gemeinde das Ziel sein kann, sie vor Gott durch harte Sanktionen in eine Gruppe von fehlerfreien Christen zu formen. Können derartige Konsequenzen, die sich für die Betroffenen aus dieser Strafmaßnahme ergeben, von Gott gewollt sein? Nein. Gott hat keinen Gefallen am Leid und Elend, an den seelischen Qualen, die hieraus entstehen. Die Sabbatgeschichten Jesu zeigen deutlich, dass der Mensch weder am Gesetz und erst recht nicht an menschlichen Regeln scheitern darf. Ein Beispiel, wie die Familienidylle zerstört wird, liefert die Wachturmgesellschaft selbst. Im Wachturm vom 15. April 2012 wird eine solche Familienzerstörung als positives Beispiel angeführt. Zitat Anfang: Jehova schaut nun darauf, ob wir uns an das Gebot halten, keinen Kontakt mehr mit jemandem zu haben, der ausgeschlossen ist. Lies 1. Korinther 5, 11-13. Hält sich eine Familie treu an Jehovas Anweisung, nicht mit ausgeschlossenen Verwandten zu verkehren, kann das viel Gutes bewirken, wie folgendes Beispiel zeigt. Ein junger Mann war über 10 Jahre lang ausgeschlossen. In dieser Zeit hatten sein Vater, seine Mutter und seine 4 Brüder keinen Umgang mehr mit ihm. Manchmal versuchte er, sich ihnen anzuschließen, wenn sie etwas unternahmen, aber jeder in der Familie vermied lobenswerterweise konsequent jeden Kontakt mit ihm. Nach seiner Wiederaufnahme erklärte er, er habe die Gemeinschaft mit seiner Familie sehr vermisst, vor allem wenn er abends allein in seiner Wohnung gewesen sei. Aber, so räumte er ein, hätten seine Angehörigen auch nur hin und wieder Umgang mit ihm gehabt, hätte ihm das genügt. Da jedoch keiner aus seiner Familie auf ihn zuging, um sich mit ihm auszutauschen, war der starke Wunsch, wieder mit ihnen zusammen zu sein, eines der Motive dafür, seine Freundschaft mit Jehova zu reparieren. Gibt einem das nicht zu denken, falls man je versucht sein sollte, sich über Jehovas Gebot hinwegzusetzen und mit ausgeschlossenen Angehörigen Umgang zu haben? Zitat Ende. Nach 10-jähriger Trennung von der Familie kann der Schaden nur größer als der Nutzen sein und steht dahinter in keinem Verhältnis zu der Sünde, die ihn den Gemeinschaftsentzug, genauer gesagt den Familienentzug, kostete. Der Grund für den Ausschluss vor 10 Jahren wird nicht genannt. Dennoch steht fest, nichts ist mehr wie früher. Der Knacks bleibt, er ist nicht mehr zu reparieren, auch wenn der junge Mann von der Familie wieder herzlich aufgenommen wurde. Der verständliche Wunsch des jungen Mannes, seine Familie nach dieser langen Zeit wiederzusehen, als fadenscheinigen Grund dafür zu betrachten, die Versammlung wieder zu besuchen, muss als ein inakzeptables Motiv eingestuft werden. Aber was sagt dieses Motiv in Bezug auf Jehova Gott aus? Religiös-ethisch ist dieses Motiv wertlos, da ihm aufgrund des sozialen Drucks für die Familienzusammenführung keine andere Wahl blieb, als sich Gott wieder zuzuwenden. Er zeigt dadurch, dass er in Wahrheit die Familie über Gott stellt. Er hat die Freundschaft mit Jehova lediglich in Kauf genommen, weil ihm die Familie wichtiger war. Es ging ihm also gar nicht um Jehova. Offensichtlich hat die Praxis des Gemeinschaftsentzugs keinen erzieherischen Wert. Die Angst vor der Trennung von der Familie, die mit einem Gemeinschaftsentzug zwangsläufig verbunden ist, wurde im Video auf der Ältestenschulung als mangelnde Reue gegenüber Jehova betrachtet und daher nicht akzeptiert. Im obigen Wachturm-Zitat bezieht die WTG jedoch die entgegengesetzte Position und bewertet den Wunsch nach Kontakt mit der Familie auf einmal positiv. Der Artikel schweigt sich aber darüber aus, weshalb der junge Mann denn nun über 10 Jahre lang ausgeschlossen war. Möglicherweise hatte er schon lange um die Wiederaufnahme gekämpft, um mit seiner Familie zusammen sein zu können. Ein derart lang andauernder Ausschluss ist vermutlich eher die Folge von Abtrünnigkeit als von einer sittlichen Verfehlung. Im Gegensatz etwa zur Hurerei ist Abtrünnigkeit mit einem langen geistigen Ringen verbunden. Wegen des drohenden Verlusts der Familienkontakte aber gegen die eigene Überzeugung, weiterhin mit der Versammlung verbunden zu bleiben, ist für den Betroffenen oft eine schlimme Konfliktsituation. Unzucht und Ehebruch erfordern dagegen nur Reue, weil diese Verfehlungen eben weniger auf geistiger Ebene liegen als Abtrünnigkeit oder ein Sinneswandel, ganz gleich in welche Richtung. Hieran wird bei uns Zeugen Jehovas die Haltung zu Menschen ersichtlich, die im krassen Gegensatz zu dem Menschenbild steht, das uns Jesus Christus vermittelt hat. Die Praxis des Gemeinschaftsentzugs und der Geist, in dem er ausgeübt wird, schaffen unter uns eine Atmosphäre, die allen möglichen Formen von Bespitzelung, Argwohn, unverhältnismäßigen sowie maßlosen Reaktionen und Verhaltensweisen gegenüber unseren Brüdern Tür und Tor öffnet. Der Gemeinschaftsentzug als Teil der Gemeinderegel. Der Gemeinschaftsentzug stützt sich nach Ansicht des treuen und verständigen Sklaven unter anderem auf Matthäus 18, 15 bis 17, wo Jesus aufzeigt, wie man mit einem Bruder verfahren soll, der gegen uns selbst gesündigt hat. Zunächst sollte der Gekränkte den anderen aufsuchen und mit ihm selber sprechen. Sollte das nicht fruchten, dann sollte er das nochmals in Gegenwart von 2 oder 3 Zeugen versuchen. Wörtlich heißt es dann weiter: Wenn er nicht auf sie hört, sprich zu der Versammlung. Wenn er auch nicht auf die Versammlung hört, so sei er für dich ebenso wie ein Mensch von den Nationen und wie ein Steuereinnehmer. Das bedeutete den Abbruch jeglicher Kontakte. Wie man sieht, war Jesus nicht zimperlich im Umgang mit dem sündigen Bruder, der nach dreimaliger erfolgloser Zurechtweisung wie ein Heide und ein Zöllner zu behandeln war. Zöllner war damals ein gering geschätzter Beruf, dem der Verdacht der Vorteilnahme und Korruption anhaftete und zudem im Dienst der verhassten römischen Besatzungsmacht ausgeübt wurde. Entsprechend gering war daher auch ihr eigenes Selbstwertgefühl, da sie um die Geringschätzung von Seiten der anderen wussten. So stufte Jesus den bescheidenen Zöllner in diesem Gleichnis nach Lukas 18, 10 folgende, als er einem selbstgerechten Pharisäer begegnet war, nach Vers 14 gerechter ein als diesen standesbewussten Pharisäer. Als Jesus nach dem Bericht aus Lukas 19, 1 bis 10, denn auch Gast im Hause des Oberzöllners Zachäus war, trug ihm das abermals den Vorwurf ein, sich mit Sündern einzulassen. Die Zöllner kommen in den Gleichnissen also vergleichsweise gut weg und auch Zachäus erweist sich als äußerst reumütig und einsichtig, als er die Hälfte seines Reichtums den Armen geben und das erpresste Geld 4-fach erstatten will. Das sollte sie insgesamt zum Nachdenken über die göttlichen Beurteilungskriterien anregen, die menschlicher Selbstgerechtigkeit keinen Platz einräumt. Ausschließlich christliche Gemeinden, wie später zur Zeit des Paulus, gab es zunächst noch nicht, nur judenchristliche Gemeinden, das heißt Christen jüdischer Herkunft, die sich unter Bewahrung ihrer religiösen Ordnung und ihrer jüdischen Identität zu Jesus Christus bekannten. Mit anderen Worten bedeutete Jesu Rat für sie: Betrachte den schuldig gewordenen Bruder so, wie auch die Judenchristen im Allgemeinen die Zöllner betrachten. So wie ein judenchristliches Gemeindemitglied nicht mit Zöllnern und Heiden verkehrte, so sollte der gekränkte Bruder auch mit dem uneinsichtigen Bruder keinen Umgang mehr pflegen, um wie viel mehr sollten sie dann erst recht den Umgang mit Pharisäern meiden. Man muss berücksichtigen, dass es in Matthäus 18, 15 bis 17 nur um persönliche Differenzen zwischen zwei Gemeindemitgliedern geht. Wir erfahren im Vers 17, dass der uneinsichtige Bruder nicht für die Gemeinde, sondern nur für dich, also den Betroffenen selbst, wie ein Heide und ein Zöllner sei. Die Gemeinde wurde also an den privaten Meinungsverschiedenheiten der Brüder nicht direkt beteiligt, auch wenn sie hiervon unterrichtet wurde. Die Wendung »für dich« lässt jedenfalls auf den nicht öffentlichen Charakter schließen. Bemerkenswert ist hierbei, dass die Versöhnungsbemühungen ohne die Einbeziehungen von Gemeindeältesten oder Amtsträgern unternommen werden sollten. Das unterstreicht den nicht öffentlichen Charakter der Wiedergutmachung zwischen den betroffenen Gemeindegliedern. Von einem Komitee oder gar einem Gemeinschaftsentzug ist hier jedenfalls nicht die Rede. Der betroffene Bruder wird allenfalls den Kontakt zum Sünder vorübergehend selbst einschränken oder ganz abbrechen. Aus dem Kontext lässt sich nicht erschließen, dass er auch den formellen Gruß verweigert hätte. Der Abbruch jeglichen Umgangs konnte nur vom betroffenen Gemeindemitglied selbst ausgehen, nicht aber von der ganzen Gemeinde. Dies betrifft allerdings nur Matthäus 18, 15 bis 17. Doch wie sind die Worte des Paulus aus dem 1. Korinther 5, 9 bis 11 zu verstehen? Sollten nicht in diesem Fall dann derartige Maßnahmen ergriffen werden? Ich habe euch ermahnt, dass ihr nichts mit Unzüchtigen zu schaffen haben sollt. Ich meine damit, habt keinen Umgang mit einem, der sich Bruder nennt und dennoch Unzucht treibt, habgierig ist, Götzen verehrt. Mit solchen Menschen sollt ihr nicht einmal essen. Schafft den Bösen aus eurer Mitte. 1. Korinther 5, 9 bis 11. Wer ist ein böser Mensch? Grundsätzlich ist jeder Mensch böse, von Gott entfremdet, ja ein Feind Gottes, solange er sich nicht durch Christus mit Gott versöhnen lässt. Diese bösen Menschen sollten gemieden werden. Paulus spricht hier nicht von Christen, die ihrer sündigen Neigung erlegen sind, indem sie ein oder auch mehrmals unmoralische Handlungen begangen hatten. Es geht Paulus vielmehr um Personen, die unmoralisch sind und es auch weiterhin bleiben wollen. Wenn Personen bei einer Gelegenheit betrunken waren, macht sie das noch nicht zu chronischen Trunkenbolden. Und falls er seine Trunksucht trotz aller Bemühungen nicht überwindet, ist er deswegen noch kein böser Mensch. Ebenso wird niemand, der einmal oder auch mehrmals unmoralisch gehandelt hat, damit automatisch zu einem unzüchtigen oder unmoralischen Menschen, den es zu meiden gilt. Was der Apostel Paulus sagt, bezieht sich eindeutig auf einen ständigen schlechten Lebenswandel, der für die betreffende Person charakteristisch ist. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Wenn es aber doch geschieht, sollt ihr wissen, wir haben einen Anwalt beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie Unrecht getan hat, ist zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. 1. Johannes 2, 2, Neue Evangelische Übersetzung. Zusammenfassung: Wir haben die Behandlung von Übertretungen in den heutigen Versammlungen der Zeugen Jehovas gesehen und sie den Verfahrensweisen unter frühen Christen, den Anweisungen Jesu und der Apostel gegenübergestellt. Während man heute gestrauchelte Personen unversöhnlich mit rigider Härte behandelt und rasch ausschließt, steht nach Gottes Anweisungen klar die Barmherzigkeit im Vordergrund. Es geht einfach darum, die Betroffenen mit aufrichtigem Interesse und echter Zuneigung wieder für den rechten christlichen Weg zu gewinnen. In Jakobus 2, 13 wird dieser Gedanke bekräftigt. Ohne Gnade wird dann über den das Urteil gesprochen, der selbst kein Erbarmen gehabt hat. Wer aber barmherzig ist, braucht das Gericht nicht zu fürchten. Im nächsten Artikel werden wir das Kontakt- und Grußverbot näher beleuchten.